Solarchi, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo und herzlich willkommen beim Solarchi Podcast. Mein Name ist Toni und ich habe heute einen Gast, den ihr schon kennt, aber er möchte sich heute auch mal zu Wort melden. Der Max ist heute bei mir und der Max hat heute etwas zu erzählen.
Hi, ja, wie Toni schon gesagt hat, wollen wir heute über mich ein bisschen sprechen. Was viele vielleicht nicht ganz wissen, beziehungsweise die jetzt vielleicht noch nicht den Instagram-Account angeschaut haben oder unsere Webseite. Ich bin ja Gesundheits- und Krankenpfleger. Arbeite aktuell auf einer psychosomatischen Station und da wollen wir heute einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, ne? Was ich mache, warum ich das mache und ja, seid gespannt.
Ja Max, dann starten wir doch mal ins Interview und erzähl uns doch mal, warum du den Beruf ergriffen hast. Was hat dich dazu gebracht, diesen Beruf anzunehmen?
Ja, ich habe da tatsächlich letztens länger drüber nachdenken müssen. Und ich glaube, so der allererste Impuls war damals meine Deutschlehrerin auf dem Gymnasium. An dieser Stelle, Frau Frost, Grüße gehen an Sie raus, sollten Sie das irgendwann mal hören. Ich würde mich ewig freuen, wenn Sie sich mal melden würden. Und zwar war ich vom Typ her immer sehr ruhig. Ja, Mitarbeit war immer, ich habe mich nie gemeldet, hatte eigentlich immer eine 4, obwohl man eigentlich hätte ja eine 6 geben können. Aber ich glaube, die Lehrer geben da immer bloß eine 4 bei Mitarbeit. Oder wie das dann halt immer hieß, gab ja Mitarbeit und noch irgendwelche andere Noten, weiß ich schon gar nicht mehr. Auf alle Fälle habe ich nie was gesagt, aber meine Deutschlehrerin hat irgendwann mal zu mir gesagt, Max, dich sehe ich in so einem sozialen Beruf. Und ich habe das nie verstanden. Ich sage so, hey, warum? Ja, weil ich, wie gesagt, eigentlich eher der stille Typ bin. Ich habe nie groß was gesagt. Ich habe halt was gesagt, wenn ich sagen musste und ansonsten war eigentlich Ruhe. Das, was man aber vielleicht vorher und das, was sie auch schon vielleicht so ein bisschen zu angedeuten versucht hat, war, dass Leute zu mir kommen, ohne dass ich irgendwas sagen muss. Ob das jetzt kleine Kinder waren, die auf einmal vollstes Vertrauen zu mir haben. Ob das Leute sind, die mir einfach ihre Geschichte erzählen. Ja, ich stehe so, keine Ahnung, sitzt im Bus, ja, setzt sich einer neben dich und erzählt deine Geschichte. Oder seine Geschichte im Prinzip mir. Und irgendwas muss ich also haben, wo die Leute Vertrauen bekommen. Ich wusste dann damals nicht so richtig, was ich mit mir anstellen soll. Weil ich immer so der Typ bin, ich wusste nicht so richtig, was ich studieren sollte. Ich hatte auch nie wirklich groß so einen Impuls. Du machst zwar viele Schulpraktikas. Ich war da zum Beispiel mal bei einem Steinmetz. Dann habe ich mal in einer Werbeagentur gearbeitet. Das hat mir aber alles nicht so gefallen. Habe mal kurz im Laden meiner Mutter gearbeitet. Die hatte so einen Feinkost-Deko-Blumenladen, Schrägstrich. Das hat mir auch nicht so gefetzt. Und ja, hat man noch so andere Sachen gemacht, aber irgendwie war nie was dabei, wo ich sage, boah, geil, das kann ich mir jetzt so gefühlt erstmal den Rest meines Lebens vorstellen. Weil wenn du halt von Tuten und Blasen keine Ahnung hast, wie das Leben funktioniert, gehst du erstmal davon aus, dass du es bis zum Ende machst. Und das klang für mich damals schon halt mega erschreckend, irgendwie was zu machen, was du so bis ans Lebensende machst, weil ich immer so der Typ war, boah, so will ich eigentlich mein Leben lang arbeiten? Ja, ich habe dann so viele Vergleiche gehabt, ich habe meine Mutter gesehen, ich habe meinen Vater gesehen, dachte mir so, eigentlich will ich das ja nicht. Und um da jetzt aber nochmal auf das Thema zu kommen, würde ich wirklich sagen, der Impuls war tatsächlich meine Frau Frost, meine Deutschlehrerin.
Das ist sehr verrückt. Also vor allem ist es die Deutschlehrerin und jetzt keine, die halt irgendwie einen Job, bei der Jobvermittlung hilft oder so. Ich finde das schon krass.
Ja, in dem Fall hattest du wahrscheinlich einfach eine gute Menschenkenntnis. Definitiv. Ne? Ich meine, es gibt ja Leute, die können mit Menschen arbeiten und checken sofort, was Phase ist. Und es gibt Leute, die arbeiten mit Menschen und checken halt nicht sofort, was Phase ist. Ja, weiß nicht. Auf alle Fälle hat mir das irgendwie so ein Stück weit geholfen. Natürlich war meine Mutter da auch noch so eine tragende Rolle, die dann auch gesagt hat, Max, du bist einfach sozial. Und man will das halt immer nicht wahrhaben. Ich sag so, Leute, das Einzige, was ich mache, ist so 5 Sätze am Tag sprechen. Und ansonsten halte ich meine Klappe und denke mir meinen Teil. Und die Leute sagen halt, du bist sozial. War schwierig für mich, erstmal das annehmen zu müssen, so ein Stück weit. Was denn, ja, vielleicht sogar ein Talent. Ich weiß nicht, wie man sagen soll. Vielleicht sogar ist. Ne?
Ja, vor allem in dem Alter ist es ja auch man hat ja noch nicht so wirklich eine Selbstreflexion
und kann sowas beurteilen. Ich meine, ich finde es in dem Alter sowieso irgendwie schwierig zu sagen, so, ja, okay, jetzt mach mal ein Praktikum und guck mal, was du den Rest deines Lebens machen willst. Das ist, und dafür hast du 2 Wochen Zeit, das zu entscheiden. Das ist, also jetzt mal theoretisch gesehen. Weil man kann natürlich in Ferien noch mehr Praktikas machen, aber ja, das ist schon irgendwie absurd.
Klar. Es geht ja darum, einfach allgemein so ein bisschen die Berufswelt fernab von der Schule so ein bisschen kennenzulernen, ne? Dass meinetwegen frühere aufstehen, ja, dass, keine Ahnung, was weiß ich, halt so, wie halt der Arbeitsalltag ist, den kennst du ja nur als Schüler eigentlich so gar nicht. Du hast halt deine, keine Ahnung, 45 oder 90 Minuten, dann hast du wieder Pause, dann arbeitest halt wieder 45 Minuten oder 90 Minuten, je nachdem. Da ist ja wahrscheinlich jede Schule ein bisschen unterschiedlich. Bei uns war es immer so, wir hatten halt immer 90 Minuten Blöcke, hast kurz Pause gehabt, 90 Minuten Blöcke, bis du halt irgendwann die große Mittagspause hattest oder so. Glaube ich zumindest, ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Ne? Und du bekommst da eh einen allgemeinen Eindruck. Ich meine, wenn dann jemand Glück hat und sagt so, boah, geil, ich war da in der Firma, ich wäre jetzt Ingenieur, ja, sau geil, dann mach das doch bitte. Aber bei mir kam das halt leider überhaupt nicht. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich auch nie groß dafür interessiert, mal noch irgendwie vielleicht so außerhalb zu gucken, was könntest du machen. Klar habe ich auch Ferienjobs gemacht, weil du ja ein bisschen Geld verdient hast und mit Geld kann man jeden cashen. Gerade im Teenager-Alter, weil du denkst, boah, dann kann ich mir das kaufen oder das kaufen. Das dann schon. Und ich glaube, das war dann auch immer so mein Antrieb zu sagen, studieren ist irgendwie nicht so was für mich, weil ich muss einfach gleich irgendwie arbeiten und Geld verdienen. Das war zumindest so das, was mein Antrieb war. Und dann bin ich in der 11. Klasse damals abgegangen. Und hab dann gesagt, scheiße, von dem einen auf den anderen Tag, ich hab gar keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, warum ich jetzt noch irgendwie meine Zeit verschwenden soll. Also, ist jetzt sehr subjektiv von mir gemeint. Warum ich meine Zeit verschwenden soll, noch in der Schule. Bringt mir jetzt eh nichts mehr, weil ich nicht studieren will. Wozu brauche ich dann mein Abi? Also gehe ich arbeiten. Und dann war eigentlich so wirklich aus der Not heraus, dass ich dann erstmal da stand und dachte mir so, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen eine Kurzschlussreaktion. Aber das ist so meine Geschichte. Ich glaube, ich mache sehr viele Kurzschlussreaktionen und stehe dann erstmal da. Aber ich kann mit der Konsequenz auch umgehen. Also ich bin dann am nächsten Tag, habe dann halt alles Mögliche abgeklappert, um irgendwie einen Job zu finden. Und tatsächlich bin ich dann im Altenpflegeheim bei uns in der Stadt gelandet. Habe dann da mein FSJ gemacht. Und ja, das war dann so tatsächlich der erste Berührungspunkt im sozialen Bereich und im sozialen Beruf.
Wie war so der Einstieg in diese Berufswelt oder in den Job als Altenpfleger für dich?
Ja, ziemlich verrückt tatsächlich. Also ich werde das nie vergessen, mein erster Tag. Du kommst dorthin, du hast ja eh, bist aufgeregt wie Sau, ja, weil du auf einmal so das Gefühl hast, scheiße, du musst jetzt übelst Verantwortung übernehmen. Hast überhaupt keine Ahnung, was da eigentlich auf dich zukommt. Und hast dann gedacht, ich muss jetzt Ärsche abputzen. Und es ist mir am ersten Tag, wo ich früh aufgestanden bin, erstmal bewusst geworden, auf was ich mich da eigentlich eingelassen habe. Ich sag so, das Letzte, was ich eigentlich wollte, war genau das. Und hab dann das aber gemacht, aus der Not heraus. Und tatsächlich, also Altenpflege oder beziehungsweise jetzt im Altenheim arbeiten, ist halt nicht nur Ärsche abputzen, aber das war tatsächlich so erstmal mein Glaubenssatz. So als, da war ich glaube ich 17 oder 16, ich weiß es gar nicht mehr, 17 müsste ich gewesen sein. Und auf alle Fälle war es so, wir haben glaube ich um 5:45, vielleicht haben wir auch um 6 angefangen. Kommst dorthin, stellst dich halt dem Team vor, sagst ja, ich bin der neue FSJ, blablabla. Hast du Vorerfahrung? Ich sag so, nee, gar nicht. Und dann hat mir nur die Kollegin so einen Eimer in die Hand gedrückt und einen Waschlappen gefühlt. Hat gesagt, da hinten ist ein Patient, guckst halt mal, was du machen kannst. Einfach so. Ja, ohne irgendwie, du fragst ja auch nicht nach. Das würde ich jetzt so, würde ich 1000 Fragen stellen, wenn ich zum Patienten vorher reingehe. Oder lass mich einfach ins kalte Nass, aber damals hatte es ja nur keine Ahnung, also habe ich mir nur meinen Eimer geschnappt oder halt mein Pflegewagen, ich will jetzt gar nicht Eimer dazu sagen, das soll jetzt gar nicht so negativ klingen, mein Waschlappen, mein Wasser und bin zu den Patienten hin. Und ich habe mich vorher noch nie in irgendeiner Weise mit Krankheitsbildern auseinandergesetzt. Klar, kennst du es mal, wenn die Oma halt mal einen Bluthochdruck hat oder sonst irgendwas, aber jetzt nichts Gravierendes, ja. Ich hatte auch nie irgendwie in meiner Familie den Fall, dass wir jemanden pflegen mussten, zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Und da komme ich also in das Zimmer und das war ein bettlägerischer Patient, der sich überhaupt nicht mehr bewegen konnte, also der hätte auch nicht alleine aus dem Bett aufstehen können und ohne Scheiß. Und ich weiß bis heute nicht, ob die mich verarscht haben oder ob das wirklich so war. Der hat das ganze Zimmer voll geschissen. Der Boden war voll, teilweise war die Wand voll, aber der konnte nicht aufstehen. Ich habe den ja das halbe Jahr, was ich das FSJ gemacht habe, man konnte ja ein Jahr machen oder ein halbes Jahr, ich habe ein halbes Jahr gewählt. das war mir schleierhaft, wie das überhaupt möglich ist. Keine Ahnung. Und wie gesagt, also das ist wirklich so eine Story, wo ich mir denke, ich hoffe, dass sie mich einfach verarscht haben. A, für den Patienten. Weil im Bett war nichts. Also das Ärschle war schon voll, aber das Bett war, ich habe keine Ahnung, ob das so einen immensen Sprühpups hatte und einfach seitlich gelagert war und alles rausgespratzelt ist. Das war wirklich mein erster Tag. Oh. Und dann stehst du nur da als 17-jähriger Knopf. Das Letzte, was du machen willst, ist Scheiße wegputzen. Ich sag das jetzt wirklich mal so platt. Ja. Und dann habe ich das alles sauber gemacht, weil mir dann natürlich auch der Bursche leid tat. Habe ich alles sauber gemacht und dann dachte ich mir so, Scheiße, das machst du jetzt ein halbes Jahr lang. Auf was hast du dich da eigentlich eingelassen? Und naja, dann war der Dienst rum. Bist den nächsten Tag auf Arbeit gegangen und natürlich hast du immer mal so Fälle gehabt. Aber das, was damals schon ziemlich krass war, die Omas und Opas, die waren so dankbar drüber. Und wenn du dich einfach nur 5 Minuten zu denen gehockt hast und einfach dir zum 100. Mal deren Geschichte angehört hast, ja, oder einfach nur, dass ihre Katze Minga hieß, keine Ahnung, und wenn du es nicht mehr hören konntest, hast du dir die Zeit genommen, wie bei so einem kleinen Kind, ja, wenn das kleine Kind telefonieren will, verdammte Axt nochmal, dann telefonierst du mit deinem kleinen Kind, ja, und wenn du es halt schon 100 Mal gemacht hast, und wenn du halt gerade einen Schlüssel in der Hand hast oder eine Banane, du telefonierst mit deinem Kind. Genauso, wenn ein alter Mensch was zu dir sagt, setze dich bitte hin und hörst zu. Und da hast du schon unfassbar viel Wertschätzung erfahren, und das war was zu einem Zeitpunkt, das kannte ich so nicht. Ja, weil jetzt muss man sich mal selber so ein bisschen reflektieren, wann bekommst du denn mal in so einem Alter mit 16, 17, wo du denkst, Alter, die Welt ist voll gemein zu dir und alles scheiße und du musst dich da alleine gegen jeden behaupten, wann bekommst du auf einmal so eine Wertschätzung, dass jemand wirklich sagt, danke. Aber so wirklich nicht einfach so unsere Floskeln, die wir halt so haben in unserer Gesellschaft, sondern wirklich so ein richtig ehrliches Danke oder schön, dass du da bist. Voll krass. Das hat irgendwie was mit mir gemacht. Und ich bin dann darauf tatsächlich hängen geblieben.
Das hat was mit gegenseitiger Wertschätzung zu tun, denke ich ein bisschen, weil wenn man sich mal in die Situation der, ich will es nicht Patienten sagen, aber die halt in diesen Einrichtungen leben, die haben ja jetzt ein ganz anderes Leben im Vergleich zu dem, was sie früher mal hatten. Und wenn sich jetzt jemand da hinsetzt und sich das anhört, wie die mal gelebt haben, was die in dem Leben, erreicht haben oder erlebt haben, dann ist das für jeden Menschen ist das toll.
Man muss sich halt auch immer eins vorstellen, das ist das Zuhause von denen. Ab dem Zeitpunkt, wo die in irgendeiner Einrichtung sind, egal welche, ist das deren Zuhause. Ja, wenn du jetzt natürlich so eine Fresse ziehst, ja, und die ganze Zeit rumbelöffelst, weil die meinetwegen dement sind und du es gerade selber nicht ertragen kannst als Pflegekraft oder sowas, musst du dir immer wieder vorstellen, das ist deren Zuhause. Ja. Und ich sage immer den Vergleich, du musst dir jetzt vorstellen, du hast meinetwegen ein Haus, wo du meinetwegen die oberste Etage vermietest oder eine Ferienwohnung oder irgendwas hast und du hast da jemanden drinne, der meinetwegen deine ganzen Sachen kaputt macht, das Bett vollkotzt, irgend so ein Schwachsinn, ja, wo du nur Ärger eigentlich damit hast. Und so gehst du dann theoretisch mit den Leuten um, wenn du das nicht siehst. Und das ist ziemlich traurig. Natürlich macht das auch manchmal Druck und wir sind nicht alle unbegrenzt belastbar. Aber da muss man schon wirklich sehr demütig sein und sich das immer vorstellen. Das hat mir zum Beispiel geholfen, dann einfach dieses halbe Jahr durchzustehen, weil ich mir denke, scheiße, ja, die brauchen wirklich Unterstützung, ja. Und das war halt so wichtig einfach, weil wie gesagt, das ist halt deren Zuhause. Und da darf man wirklich sich geborgen fühlen, da darf man sich zufrieden fühlen und da ist es tatsächlich so, dass du als Pflegekraft einen immensen Beitrag dafür leistest, dass eben diese Zufriedenheit und diese Geborgenheit erhalten bleibt und auch hergestellt wird oder eben andersrum erst hergestellt wird und dann erhalten bleibt.
Ja, definitiv. Max, wie lange bist du jetzt schon in der Pflege tätig?
Ja, ich habe meine Ausbildung als Krankenpfleger 2011 gemacht. Jetzt haben wir 2022, das heißt, ich bin jetzt im 10. bzw. im 11. Jahr, wenn man jetzt noch das halbe Jahr theoretisch Pflege mit einrechnen würde, mein FSJ und die Bundeswehr, da hatte ich ja noch 6 Monate, wobei eigentlich ist es Quatsch. Du hast ja, glaube ich, deinen 1 Monat, 2 Monate Grundwehrzeit und dann war ich ja als Sanitäter tätig in einem Raketenartilleriebataillon, das waren, glaube ich, auch nochmal 3 Monate oder sowas. Ja, das könnte man theoretisch auch mit dazu sehen, wobei das war jetzt nicht so Pflege in dem Sinne und da war ich eigentlich eher eine Arzthelferin, wenn man das so sagen möchte. Wir haben dann eher unsere Oberstabsärztin, hieß das dann, glaube ich, damals, hat Dienstgrad noch, ich weiß es schon gar nicht mehr, hast halt dort mit geholfen und warst eigentlich wie so eine Hausarztpraxis, ne, und hab halt da unterstützt. Wenn man das noch mit dazu zählen würde, sind es vielleicht 11 Jahre insgesamt.
Respekt. Genau.
Ja.
Du hast vorhin erzählt, dass du in einer psychiatrischen Einrichtung arbeitest. Mit welche Krankheitsbilder hast du denn da Tag ein, Tag aus zu tun?
Ich würde sagen, am meisten betroffen von unserer Therapiestation sind eigentlich die Depressionen. Wir behandeln Angst- und Panikattacken, Zwangsstörungen. Wir haben Persönlichkeitsstörungen. Und ich überlege gerade, wir decken tatsächlich unfassbar viel ab. Das Einzige, was wir nicht machen, ich kann jetzt gar nicht alles genau beim Namen nennen gerade, nicht, dass ich mich jetzt verwurschtel, aber das, was wir nicht machen, sind Esspatienten. Ja, also Bulimie-Patienten oder Anorexie-Patienten, da haben wir einfach nicht das Setting da dafür und können wir auch nicht leisten. Und deswegen haben wir uns so ein bisschen drauf spezialisiert, wie gesagt, auf die Angst-Panik-Attacken, Trauma. Unsere Oberärztin, die wir jetzt bekommen haben, die ist Traumatherapeutin. Das heißt, wir haben auch viele Traumapatienten, also posttraumatische Belastungsstörung, PTBS. Ich glaube, das ist so wirklich das Gängigste, was wir gerade behandeln bei uns auf Station.
Ja, ist natürlich auch nicht einfach. Wie ist es für dich am Ende der Arbeit? Nimmst du die Arbeit mit nach Hause? Kannst du ruhig schlafen?
Also ich habe tatsächlich den riesen Vorteil, dass ich schon immer gut geschlafen habe. Ich kann mich rumdrehen und schlafe. Vielleicht gab es mal ein, zwei Nächte oder so, wo man ein bisschen schlaflos ist. Das kenne ich so eigentlich tatsächlich gar nicht. Aber was mir viele Patienten berichten, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil es mir glücklicherweise so nicht geht. Mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich nichts mehr mit nach Hause nehme. Das, was auf Arbeit bleibt, bleibt auf Arbeit. Und das ist ja ganz gut so. Gerade am Anfang, ich habe meine Ausbildung ja in der Psychiatrie gemacht und habe dann nach meiner Ausbildung auf einer Kinderstation gearbeitet, auf einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Kinderstationen hatten wir teilweise, die Kinder, die waren glaube ich von 5 bis 12 da, wir hatten da zwei extreme Fälle, die mir wirklich ziemlich lange nachgegangen sind, wo du dir denkst, wie kann man so kleinen Menschen so extrem Scheiß antun, das nimmst du oft mit nach Hause, weil du einfach einen ziemlichen Hass entwickelst den Eltern gegenüber und den Personen gegenüber, die den Kindern sowas angetan hat. Das kannst du nicht verstehen, weil am liebsten hättest du einfach dir irgendwo eine Knoche gekauft und die niedergemäht. Und das will ich jetzt gar nicht so böse ausdrücken und das soll gar nicht so dramatisch klingen, aber solche Gedanken hat man tatsächlich, weil man einfach so eine extreme Wut verspürt, wie man so, wie sagt man, unschuldige Menschen einfach so schamlos ausnutzen kann und so Bedürftige, die noch nicht mal wissen, was das Leben bedeutet, schon in eine Richtung erzieht, wo du dir denkst, das darf nicht wahr sein. Da kann man sich manchmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das war tatsächlich schwer auf der Kinderstation. Und jetzt so nach und nach bekommt man, glaube ich, den Abstand, in dem die Geschichten sich alle ähneln. Und man hat verschiedene Szenarien, glaube ich, für mich schon mal so durchgedacht. Also man denkt schon viel drüber nach und lernt sich auch, glaube ich, deutlich besser reflektieren, was würde ich denn machen, wenn es mir so gehen würde? Was würde ich denn machen, wenn mir sowas angetan würde? Und je mehr man darüber nachdenkt für sich, umso mehr findet man eine Antwort, wie man damit umgehen würde. Und natürlich ist es für mich auch bloß ein Beruf, ja. Das heißt, klar hat jeder Mensch eine individuelle Geschichte, aber wie gesagt, die Muster sind oftmals relativ gleich. Und wenn man sich halt das eine Szenario so mal durchgekaut hat für sich selbst, dann ist das andere, wenn man das nochmal hört, gar nicht mehr so, belastet einen nicht mehr so sehr. Weil man denkt, okay, ich würde damit so umgehen und habe meine Meinung da dazu. Und ich glaube, das ist auch die Antwort. Ich glaube wirklich, dass ich diesen Abstand geschafft habe zu bekommen, indem ich Sachen einfach schon zerdacht habe. Und ich denke wirklich viel nach und ich gehe oftmals vom Hundertstel ins Tausendstel, um wirklich zu versuchen, alle Szenarien irgendwie durchzukauen. Natürlich ist es immer nicht dasselbe, wenn man das Gefühl dann nochmals selber durchleben muss in der jetzigen Situation. Aber es hilft schon mal, vorbereitet zu sein, ein Stück weit, denke ich oft. Und ich glaube, das ist das, was mich gut schlafen lässt, einfach schon mich reflektiert zu haben mit den ganzen Krankheitsbildern, mit den ganzen Geschichten, mit dem ganzen Elend, was es auf der Welt geben kann. Ich würde das jetzt so als Antwort stehen lassen, denke ich, ja.
Ja, es geht bestimmt aber nicht allen so. Hast du für die denen es nicht so geht, hast du für die einen Tipp oder so?
Boah, das ist schwierig. Ich glaube tatsächlich, ich würde sagen, versucht das einfach mal. Versucht euch mal in die Situation reinzuversetzen. Ich weiß auch nicht, ob das jedem so geht. Ich frage auch manchmal die Patienten, manche ja, manche nein. Ich habe das schon als Kind gehabt, dass ich, wenn ich mich hingelegt habe, ich grübel nicht viel. Also wie gesagt, ich kann mich wirklich oftmals hinlegen und schlafen. Aber manchmal ist es so, dass man grübelt und dann hast du immer irgendwie so Gedanken, was ist denn jetzt, wenn auf einmal deine Mutter sterben würde? Was ist denn, wenn dir jetzt was passieren würde? Was ist denn jetzt, wenn irgendwie das und das passieren könnte? Ja, und man sollte den Gedanken wirklich mal durchspinnen, um einfach mal zu gucken, wo geht denn der Gedanke hin? Ja, nicht, dass man da irgendwie eine Woche drüber nachdenkt oder einen Monat drüber nachdenkt, dann hat man wieder ein ernsthaftes Problem. Aber ich glaube wirklich zu versuchen, sich diesen Themen, die man ungern vielleicht anspricht oder die man ungern auf dem Tisch liegen hat, dass man trotzdem mal drüber nachdenkt, wie würde ich in so einer Situation handeln. Ich glaube, je mehr man sich bewusst mit so schwierigen Themen auseinandersetzt, umso, man kann jetzt nicht sagen, das soll jetzt auch nicht falsch klingen, wenn ich sage, umso leichter wird es dann, weil es wird trotzdem beschissen, wenn so eine Situation mal auftreten sollte. Aber, weiß nicht, für mir hilft das. Also würde ich tatsächlich sagen, versuchen, sich besser zu reflektieren. Ja.
Kannst du die positiven Seiten und die negativen Seiten deines Berufs festmachen oder mal erklären?
Also das mit Abstand Positivste, was ich aber erst so fast jetzt erst sagen kann nach 10 Jahren Arbeit, und das soll gar nicht komisch klingen, weil jeder Mensch ist ja immer so ein bisschen auf der Reise. Wo will ich mal hin? Was will ich mal machen? Ich habe zum Beispiel ganz, ganz lange gebraucht, um das, was ich jetzt mache, meinen Job anzunehmen, weil ich irgendwie immer ein Stück weit davor weggerannt bin. Willst du das denn eigentlich machen? Ist es das Richtige, was du da machst? Kannst du den Leuten diese Unterstützung geben? Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass dann das doch das Talent ist anscheinend, was ich besitze. So wie es meine Deutschlehrerin eben schon vorausgesagt hat. Und ich glaube, das Schönste an dem Job, wenn man jetzt mal die äußeren Rahmenbedingungen weglässt, ist und man sich nur auf den Face-to-Face-Kontakt mit dem Patienten bzw. mit dem Menschen reduziert, dann ist es diese transparente Ehrlichkeit. Weil das, was wir machen und gerade jetzt, was ich halt in der Psychiatrie beziehungsweise jetzt auf meiner Therapiestation erfahre, ist wirklich, du unterhältst dich mit den Menschen, die in der höchsten Notlage sind sozusagen. Die sind unten angekommen beziehungsweise sind gerade in einer Phase, wo sie denken, unten angekommen zu sein, und du kommst da nur mit Ehrlichkeit raus. Du kannst ja, und das kennen wir alle, wir machen uns alle ab und zu mal was vor oder wollen die Realität nicht so wahrhaben oder verschönern uns die Realität, um es irgendwie auszuhalten. Das holt uns alles wieder ein. Und du kannst dich also wirklich mit den Menschen in der Situation so ehrlich unterhalten, das wäre unvorstellbar krass, wenn wir schaffen würden, das auf der Welt umsetzen zu können. Diese transparente Ehrlichkeit einfach. Die Welt wäre so viel besser. Das ist total krass einfach. Ich glaube, das ist einer der positivsten Punkte, die ich in der Pflege sagen kann. Jetzt ist es natürlich so, dass ich kein somatischer Pfleger bin, also nicht in einem normalen Krankenhaus arbeite. Da weiß ich, da kann ich jetzt auch keine Expertise nennen. Du hast halt in deiner Ausbildungszeit, dadurch, dass ich ja in der Psychiatrie gelernt habe, hat mir, glaube ich, 40 Wochen oder vielleicht war es auch länger, hattest du so einen somatischen Einsatz. Da hat man jetzt, kann ich jetzt nicht so viel berichten, will ich ja gar nicht, da bin ich ja der falsche Ansprechpartner da dafür. Aber das, was bei uns wirklich so das Hauptaugenmerk ist und das, was ich echt jedem empfehlen könnte, ist genau das, diese radikale Ehrlichkeit, einfach diese transparente Ehrlichkeit, weil dich das einfach besser reflektieren lässt. Ja, du hast keine Chance da zu sagen, du Arsch, das bekommst du zurück. Ja, und wenn du es nicht zurückbekommst, bekommst du es auf alle Fälle zu spüren, also du bekommst es irgendwie immer zurück und musst dich also reflektieren, warum hast du das jetzt gerade gesagt? War das jetzt, weil du gerade schlechte Laune hast, aus irgendeinem Grund? War das jetzt wegen dem Patienten? War das jetzt einfach wegen der Situation? Keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, mit Abstand, wie gesagt, das Positivste. Negativ gibt es, glaube ich, mehr Sachen, die ich jetzt benennen kann. Das klingt fast traurig, ist aber leider so. Ich denke, das allererste ist so unser DRG-System, ja, also das betrifft ja nicht nur uns auf der Psychosomatik, das betrifft ja allgemein das Krankenhauswesen, und das sind diese diagnosebezogenen Fallgruppen, und das kann man sich so vorstellen, jetzt nur das Beispiel in der normalen Pflege, du hast jetzt einen akuten Blinddarm, ja, gehst dafür ins Krankenhaus, musst halt operiert werden, und die Krankenkasse sagt halt 5 Tage Verweildauer mit Operation und danach darfst gehen. So, danach gibt es halt theoretisch kein Geld mehr. Für diese 5 Tage mit Operation bekommt das Krankenhaus 3.000 Euro. Also ob das jetzt wirklich so ist, das weiß ich jetzt nicht. Das könnte sogar fast treffend sein. Die genauen Zahlen müsste man sich anschauen. Aber nur, dass die Leute jetzt mal das Beispiel verstehen, was diese diagnosebezogenen Fallgruppen sind. Und da spielt es eben keine Rolle, ob die Person jetzt 17 Jahre alt ist oder 82 Jahre alt. Weißt schon, der 17-Jährige, der hat halt die OP, am nächsten Tag fühlt er sich noch ein bisschen schlecht und am dritten Tag steht er halt auf, als wäre nichts gewesen, hängt halt noch 2 Tage vielleicht zur Kontrolle da, gegebenenfalls wird er früher entlassen und Krankenhaus kriegt die 3.000. Jetzt kommt aber der 82-Jährige Opa an und muss vielleicht länger liegen bleiben, weil halt noch irgendeine Komplikation entsteht, weil vielleicht irgendwie ein Keim dazukommt, weil vielleicht noch irgendwie beim Blutbild was auffällig war, und schon musst du dich im Prinzip rechtfertigen, musst wieder nochmal neue Bürokratie aufgreifen, um im Prinzip ein bisschen mehr Geld zu bekommen, weil ansonsten liegt der Opa im Prinzip, lass es jetzt einfach mal 10 Tage sein und von den 10 Tagen bekommst du halt nur 5 bezahlt. Zumindest was den Blinddarm angeht, ja, und das kann halt nicht sein. Ich meine, das System hat schon Sinn gemacht, das gibt's ja jetzt, ich will mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ich glaube seit 2007, aber alle Angaben ohne Gewähr, das hat damals schon Sinn gemacht, aber jetzt ist es halt so, es bricht uns gerade so ein bisschen das Genick, das ist so meine Meinung. Und der zweite Punkt ist dann halt gleich noch der MDK mit. Der MDK ist der Medizinische Dienst der Krankenkassen, was im Prinzip unsere Prüfstelle ist, ja. Und der MDK hat halt die Aufgabe zu gucken, machen wir unsere Arbeit richtig oder machen wir unsere Arbeit nicht richtig. Und jetzt komme ich mal auf so einen Fall speziell bei uns in der Klinik. Wir haben unsere Klinik oder beziehungsweise unsere Station, gibt es jetzt im April werden es 5 Jahre. Und da hatte ich der MDK natürlich erstmal auf den Kicker. Ja, das bedeutet, du behandelst einen Patienten, musst ja die komplette Dokumentation führen, hast also deine Patientenakte. Der MDK fordert die Patientenakte an, guckt also, was hat der Patient für Diagnosen bekommen, geht die komplette Akte durch und sieht dann, okay, was haben wir im Verlauf gemacht? Entspricht das der Diagnose? Entspricht das nicht der Diagnose? Haben wir eine Diagnose gestellt? Welche Medikamente gab es? Passt das alles zusammen oder nicht? Soll es da irgendwelche Ungereimtheiten geben? Ja, werden halt Sachen gekürzt. Das heißt, wir bekommen weniger Geld. Und teilweise kann es halt auch sein, zum Beispiel, wenn du, und das ist wirklich mit Abstand eigentlich das Schlimmste, was ich finde, was jetzt vielleicht so der dritte Fehler wäre, wenn du jetzt zu positiv dokumentiert hast, ja, und jetzt nicht nachweisbar ist, weil sich der MDK gleich die Frage stellt, ja, wenn es dem Patienten gut geht, warum ist der bei euch, dann kann es tatsächlich sein, und das hatten wir schon, ich will nicht sagen oft, aber es ist schon öfters vorgekommen, dass er den ganzen Aufenthalt streicht. Das heißt, du hast mit den Patienten 8 Wochen lang gearbeitet, intensiv gearbeitet, und bekommst einfach kein Geld da dafür. Weil der MTK bzw. halt die Prüfstelle sagt, Leute, da habt ihr irgendwie Mist gemacht. Und das ist relativ schwierig, weil das ist ja, natürlich gucken die schon ein bisschen individuell, aber den Sachbearbeiter, und das ist jetzt kein Vorwurf an den Sachbearbeiter, weil die Leute ja auch bloß ihren Job machen, aber der guckt sich halt einfach ganz nüchtern das Blatt Papier an und entscheidet, schwarz und weiß, oh, machen wir oder machen wir nicht. Dass der denkt nicht drüber nach, was 8 Wochen lang da eigentlich, was das eigentlich bedeutet für uns, ja, so ein Stück weit, genauso wie es mir scheißegal ist, na, das will ich jetzt gar nicht so bösartig ausdrücken, dass der halt den ganzen Tag im Prinzip eine Akte nach der anderen durchliest und dann halt entscheiden muss, weil das jetzt so klingt, als würde ich drauf schimpfen, aber ich finde das System halt einfach recht schwierig und das müsste man halt einfach mal kritisch hinterfragen, ja, weil du musst dir mal vorstellen, ja, das ist so wie, weiß jetzt gar nicht, ob ich irgendwie Beispiel habe, wir gehen jetzt zu McDonald's, essen, bestellen uns da Essen, essen das off und beschweren uns hinterher, dass es nicht geschmeckt hat. Gefressen haben wir es aber trotzdem, ja. Und das Geld ist im Prinzip weg, von beiden Seiten. Und das ist halt irgendwie, ja, das ist schwierig, finde ich. Und diese zu negative Dokumentation, sage ich jetzt mal, ist natürlich immer an so ein Aber gehangen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel stehen lassen habe, dem Patienten geht's gut, dann könnte man das natürlich erklären. Und natürlich geht es einem Patienten nicht gut, sonst wäre er nicht bei uns. Also muss ich natürlich gucken, dass die Dokumentation passt. Ja, also das heißt, ihm geht's gut, weil er einen Spaziergang hatte. Das hat halt 5 Minuten angehalten, es hat 10 Minuten angehalten, es hat eine halbe Stunde angehalten, es hat halt den ganzen Tag angehalten. Und dann kommt aber, worum es ihm dann halt vielleicht schwer gefallen ist, wieder diesen Zustand zu halten. Ja, also es kommt immer irgendwie ein Aber, man muss sich immer Gedanken machen, wie dokumentiere ich das jetzt im Prinzip, dass uns davon nichts weggenommen werden kann. Und das schluckt unfassbar viel Zeit. Ja, und die halbe Stunde, die ich jetzt länger dokumentiere, bin ich halt nicht am Patienten. aber der Patient ist ja deutlich wichtiger als diese olle Dokumentation und ob ich das Geld bekomme. Natürlich ist es jetzt für unsere Prokuristin, also für die Standortleitung, nicht geil, weil die will natürlich das Geld haben. Ja, weil wir halt Wirtschaftsunternehmen sind. Das ist dann, glaube ich, so der vierte Fehler. Ja, aber das ist ja jetzt ganz, ganz viel in den Medien. Also wir wissen alle, dass ein Krankenhaus kein Wirtschaftsunternehmen ist. Ja, es wird ja so gehandhabt und wir müssen möglichst schnell von diesem System weg. Aber so ist es eben. Und das sind, glaube ich, Punkte, die Pflege, gerade jetzt in der aktuellen Corona-Zeit, das macht's halt unsexy. Ja, so ein Stück weit. Viele argumentieren ja auch noch darum, dass sie zu wenig Geld bekommen. Sehe ich immer recht schwierig. Ich finde nämlich, dass ich relativ gut verdiene. Ich kann mich jetzt nicht beschweren. Für mich reicht es auf alle Fälle für meinen Anspruch. Ich habe aber auch schon Studien gelesen und Hochrechnungen, dass alleinerziehende Kollegen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren, die Zahlen habe ich jetzt vergessen, aber es war auf alle Fälle, von der Zahl waren es 33%, also ein Drittel, die Sozialhilfe beanspruchen müssen, weil sie ansonsten ihre Lebenskosten nicht tragen können. Und das ist für mich schwer nachzuvollziehen. Also das, was ich natürlich verstehen kann, wenn du halt kein Krankenhaus bist, oder in keinem Krankenhaus arbeitest, was Tarifverträge anbietet, dann ist es, glaube ich, wirklich so, dass du relativ wenig Geld bekommen kannst. Aber es ist ja eben so, dass du dir schon aussuchen kannst, wo du arbeitest. Natürlich ist es nicht immer leicht zu sagen, oh, da habe ich jetzt irgendwie ein Unternehmen 5 Minuten von mir weg, was natürlich, das wäre mein Traum, ja, wenn ich einfach nur 5 Minuten auf Arbeit hätte, zu Fuß am besten, ja, könnte ich früh mit einem Kaffee und mit meiner Kaffeetasse zur Arbeit latschen und könnte meine Arbeit machen. Das wäre cool. Natürlich ist der Rattenschwanz dann immer ein bisschen größer, aber ich denke, es gibt andere Sachen, die einfach unattraktiver sind.
Ja, vor allem, wie du jetzt schon gesagt hast, bei alleinerziehenden Müttern, die sind ja da auch nochmal limitierter, was den Standort angeht, der Arbeit. Also das ist ja dann auch gar nicht so einfach mit der Standortwahl.
Ja, selbstverständlich. Die arbeiten ja zum Beispiel alle nur Teilzeit, wenn du jetzt nicht gerade die Möglichkeit hast, dass irgendwie Oma und Opa in Rente sind und vielleicht dein Kind nehmen können. Also ich will das jetzt gar nicht so pauschalisieren, um Gottes Willen. Man muss schon den Fall ja immer als Individuum betrachten und ich kann mir das schon gut nachvollziehen. Aber ich glaube, da ist es eben nicht nur in der Pflege so, sondern das ist genauso im Einzelhandel, da können wir jetzt, glaube ich, jede Berufsbranche nehmen, kann das genauso sein. Ja, also tendenziell ist die beste Argumentation immer, dass wir Verantwortung tragen, ohne Frage. Ich bin auch der Meinung, dass wir viel Verantwortung tragen. Wenn jetzt der Patient zum Beispiel zu mir kommt und sagt, Max, du, ich habe gerade Suizidgedanken oder mir geht's gerade nicht gut, dann kann ich halt nicht irgendwie meinen Text zu Ende schreiben, sagen, du, ich bin in 20 Minuten fertig, weil ich die Doku fertig gemacht habe, danach will ich noch aufs Klo gehen und vielleicht auch noch was essen. Scheiße, nein, das ist halt akut. Da kann ich nicht irgendwie was dazwischen schieben. Das heißt, ich lasse alles stehen und liegen und kümmere mich um den Patienten. Und wenn es 5 Stunden dauert, und das ist jetzt nicht utopisch hergeholt, die Zahl, ich habe teilweise Patienten, da dauert manche intensive Betreuung halt mal 3 Stunden, 4 Stunden. Dann ist das halt einfach so und das ist Verantwortung. Auf der anderen Seite hat aber natürlich auch der Ingenieur, der eine Brücke baut, eine immense Verantwortung. Oder die Einzelhandelskauffrau, die gerade das Obst irgendwie wegsortiert im Supermarkt, hat eine Verantwortung, weil wenn da halt die ganzen schimmlischen Dinger drin sind, kannst du ja auch keinem anbieten. Ja? Also jeder Mensch hat Verantwortung. Ich weiß auch immer nicht, warum wir jetzt noch mehr Verantwortung haben sollen als andere Berufsgruppen. Das weiß ich nicht. Natürlich, wenn du mit Menschen arbeitest, ist es wichtig, dass du die richtigen Worte wählst, ja, das ist Verantwortung. Ich kann jetzt nicht zu einem suizidalen Patienten so ironisch sagen, ja, dann spring halt aus dem Fenster. Das kann ich halt nicht. Das muss ich mir eben bewusst sein, dass ich da nicht flapsig sein kann. Aber wie gesagt, das Beispiel ist ja eben, wenn der Ingenieur sagt, oh, da lassen wir jetzt mal die Schweißnaht weg oder lassen mal die Querstrebe weg und die Brücke bricht ein, da sind halt ein Haufen Menschenleben dann dran am Ende. Und das ist halt auch uncool.
Max, jetzt mal abgesehen von den ganzen negativen Aspekten, die du durch das Gesundheitssystem an Limitierungen bekommst. Findest du, dass du deinen Job gut machst? Also selbst?
Habe ich auch lange drüber nachgedacht. Ich glaube, das muss ich auch mit 2 Seiten der Medaille beantworten. Also wenn es nur um den Patienten geht, definitiv mache ich meinen Job super, würde ich sagen. Also nicht nur würde ich sagen, sondern weiß ich, weil ich jede Krisensituation annehme. Ich bin sofort für den Patienten da. Ich treffe Entscheidungen. Ich lebe mit meinen Entscheidungen. Ich kann mit den Konsequenzen umgehen. Das heißt, da gebe ich wirklich Vollgas. Und da würde ich auch sagen, dass ich meinen Job richtig gut mache. Zumindest auch, wenn ich die Rückmeldung von den Patienten mir zu Herzen nehme, höre ich ganz, ganz oft, dass ich das, was ich mache, richtig gut mache. Das andere Übel ist dann vielleicht so diese ganze Organisatorik und sowas alles. Also wir müssen ja dokumentieren. Ich habe zum Beispiel immer keinen Bock, ewig lange Texte zu schreiben. Also verallgemeiner ich viel. Ich habe auch keine Lust, immer irgendwie Sachen zu bestellen, was schon zur Apotheke machen und sowas. Das gehört halt alles zu unserem Job mit dazu. Da bin ich dann, glaube ich, ja immer, also meine Kollegen kennen das ja. Ich bin dann, wie gesagt, immer der dann lieber schnell die Skillsgruppen macht und die anderen dürfen dann halt die Organisatorik machen. Deswegen ist man ja ein Team, dass man sich eben aufteilt. Ich glaube, das ist ganz gut so. Ich meine, wenn ich alleine im Dienst bin, dann muss ich solche Sachen auch machen. Das bockt mich jetzt überhaupt nicht. Aber fernab davon, wie gesagt, ich kann Verantwortung übernehmen. Ich treffe Entscheidungen, ich lebe mit meinen Konsequenzen. Ich denke, ich mache meinen Job gut, richtig gut, ja.
Also so wie ich dich jetzt kennengelernt habe und so, denke ich auch, dass du hier die Wahrheit sprichst. Also ich stufe dich schon auch ein, dass du das richtig gut machst. Bist ja auch ein empathischer Mensch und verantwortungsbewusst. Also das kann ich eigentlich schon bestätigen.
Das ist lieb, danke.
Hast du noch was du über das Gesundheitssystem sagen möchtest oder zum Gesundheitssystem sagen möchtest?
Ja, ich denke, was man vielleicht noch kurz ansprechen muss, weil ich jetzt natürlich in so verschiedenen Beispielen eigentlich viel negativ drüber gesprochen habe. Es ist ja wichtig, dass wir unser Gesundheitssystem haben. Also ich will das jetzt gar nicht alles so verteufeln, um Gottes Willen. Es ist schon wichtig, genauso, dass der MTK halt da ist und dass wir die Prüfstellen haben. Ja, es geht ja auch darum, das System kann ja, oder jedes System kann ja überall ausgenutzt werden. Und der MTK ist ja zum Beispiel auch dafür da, wenn du jetzt zu Hause meinetwegen deine Oma pflegst, und du eine Pflegestufe für sie beantragen willst, kommt halt der MDK und prüft, welchen Pflegegrad sie bekommt. Da kann man natürlich bescheißen und sagen, Oma, stell dir halt mal ein bisschen blöd an, klecker dich mal voll beim Essen, zitter halt ein bisschen. Also, das soll jetzt gar nicht bösartig klingen. Kommt immer drauf an, was es halt für ein Prüfer ist. Ne? Diese Systeme kann man schon ausnutzen. Das will ich damit aber gar nicht sagen, sondern es ist eben wichtig, dass es diese Systeme gibt, weil ansonsten wird man ja auch kein Geld bekommen. Ansonsten müsstest du zum Beispiel, wenn du jetzt keine Pflegestufe bekommst, bekommst du kein Geld und das müsstest du halt alles aus deiner privaten Tasche zahlen. Also man soll jetzt gar nicht so drüber schimpfen und man darf dankbar sein, dass wir die ganzen Krankenkassen haben, ja, und dass wir die Leistung bekommen können. Aber man muss eben manche Systeme, die jetzt lange genug bestehen, auch mal hinterfragen. Ich meine, es gibt immer diesen Spruch, never change a running system, aber da läuft man halt auch Gefahr, dass man nie was verändert. Und wenn sich nichts verändert, ja, dann wird man halt irgendwann unzufrieden. Und das ist eigentlich immer so, weil man Sachen als selbstverständlich sieht. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir die Krankenkassen haben, dass wir den MDK haben. Na, also das sollte jetzt gar nicht so dramatisch klingen.
Unveränderbarkeit oder halt, wenn sich was nicht verändert, das hat ja auch irgendwas ein Stück weit mit Stillstand zu tun. Also ich bin immer kein Freund von sich nicht weiterentwickeln oder Dinge zu verändern oder sich gegen Veränderungen so zu sträuben. Also natürlich haben manche Veränderungen mehr oder weniger Sinn. Das will ich so gar nicht abtun, aber ich habe das Gefühl, dass ich manchmal, gerade was unsere Bürokratie angeht in Deutschland, da wird sich sehr gegen Veränderung gestellt. Und ich sehe das als großes Problem.
Unsere Bürokratie, glaube ich, also gut, dass wir sie natürlich haben in vielerlei Hinsicht, aber oftmals ist es, glaube ich, wirklich einfach ein Knickbruch, weil du dich einfach so sehr verzettelst. Und das ist ja bei uns zum Beispiel, das wäre vielleicht noch so eine äußere Rahmenbedingung, die ich ziemlich negativ in unserem Job sehe, aber das ist auch wieder von Haus zu Haus unterschiedlich. Bei uns ist es so, wir sind ja eine Therapiestation in einem somatischen Krankenhaus. Ja, also wir haben den Standort gewählt, beziehungsweise das haben wir ja nicht, sondern das war im Prinzip unsere Muttergesellschaft oder unser Mutterkrankenhaus hat dort eine Station aufgebaut. Und wir sind halt somatisch angebunden. Und eigentlich hat das Krankenhaus von uns überhaupt keine Ahnung. Ja, die wissen nicht, was unsere Arbeit ist, wie wir unsere Arbeit machen und so weiter und so fort. Und wir arbeiten ja zum Beispiel mit Skills. Also wer jetzt nicht weiß, was Skills sind, das sind im Prinzip so Fähigkeiten, Fertigkeiten. Wir sagen dazu auch immer kleine Alltagshelfer, die dich im Prinzip in einer kritischen Situation so ein bisschen unterstützen. Ja, und so ein bisschen runterholen, deine Gedanken nehmen oder dich aus der Situation flüchten lassen so ein Stück weit, um einfach mal kurz drüber nachzudenken, hey, was geht denn gerade ab? Und das können zum Beispiel saure Gummibärchen sein, das können so Anti-Stress-Ringe sein, das kann ein Igelball sein. Ja, das sind tausend unterschiedliche Sachen und die müssen wir halt bei uns immer beantragen. Das geht halt über einen Einkauf. Und der Einkauf entscheidet dann ja oder nein. Dann wird das noch von der Prokuristin, also von der Standortleitung, abgesegnet. Und dieser ganze Prozess ist halt unsere Arbeit einfach. Und das brauchen wir tagtäglich. Und wenn du dann halt teilweise auf diesen ganzen Bürokratenmist warten musst, was teilweise wirklich 6 Wochen dauern kann, bis wir mal irgendwas bekommen und du dich noch 5-mal gerechtfertigt hast und 5-mal angerufen hast, wann das Zeug endlich kommt, und das sind ja jetzt keine Unsummen, das sind keine 100 Euro, von denen wir sprechen, dann könntest du manchmal die Leute an die Wand treten einfach. Und da wäre ich echt manchmal sauer, weil das ist unsere Arbeit. Das ist wie ein Verband. Weißt schon, wenn ich im Krankenhaus einen Verband bestelle, der ist morgen da, der ist wahrscheinlich heute Nachmittag. Da, wenn ich euch ein Medikament brauche, scheiße, dann rührt sich die Apotheke und holt euch einen Fahrer ran, der das noch bringt. Und wenn ich bekloppte Gummibärchen brauche, ja, in dem Fall wirklich so, weil ich mich gerade ein bisschen aufregen muss, da möchtest du am liebsten gegenüber ein DM latschen und dir die Gummibärchen kaufen. Aber es ist halt nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich das von meinem Gehalt ausgebe. Ja, und das ist was, da stört Bürokratie ungemein. Und das ist ja auch der Punkt, um ganz kurz mal noch ein bisschen Werbung für uns zu machen, für Sology. Genau deswegen wollen wir ja die Spenden sammeln, ja, um einfach jetzt nicht nur so Einrichtungen, aber das ist jetzt ein Beispiel einfach nur, um so Einrichtungen zu unterstützen. Weil was machst du mit einer Spende? Du bekommst die Spende und das Krankenhaus bzw. die Standortleitung entscheidet, Spende annehmen oder nicht. Und wenn die Spende angenommen wird, kriegst du das Geld und fertig ist der Lack. Dann kannst du damit machen, was du willst. Ja, und das umgeht ziemlich viel Bürokratie. Ja, und das ist wirklich was, das macht keiner. Und das gibt aber sowohl den Patienten als auch uns Unterstützer halt einfach deutlich mehr Lebensqualität, womit den Fokus wieder auf was anderes. Weil wenn ich halt 10 Minuten mich wieder mit dem Einkauf rumärgern muss, ja, oder ja gut, mit der Standleitung werde ich nie telefonieren, weil die ja nie Zeit hat, das ist jetzt gar kein Vorwurf. Dann habe ich wieder weniger Zeit für einen Patienten. Und das ist halt immer schade, finde ich. Das sowas nervt halt einfach und sowas muss nicht sein. Das ist halt wieder so diese Schattenseite von unserer Bürokratie so ein Stück weit. Und da könnte man, wie gesagt, die Systeme deutlich leichter machen, ja.
Das verhindert ja irgendwo auch ein bisschen den, ich nenne es jetzt mal, Genesungsprozess des Patienten. Wenn du da auf diese Skills keinen Zugriff hast und um ihn durch die Skills zu unterstützen. Oder aufzubauen. Ja.
Also ich habe jetzt in den 10 Jahren in 4 Einrichtungen gearbeitet, wovon 2 Altenpflegeheime dabei waren, einmal im FSZ und einmal eine kurze Überbrückungsphase von 3 Monaten. Und ansonsten habe ich in einer großen Klinik gearbeitet und jetzt das Krankenhaus, wo ich jetzt bin mit der Therapiestation, die ist sowieso ganz klein und das Krankenhaus ist ja relativ klein. Aber bei keinem war es anders. Du hast einfach diese exorbitanten Behördengänge, es dauert alles ewig lange und es nervt einfach. Ja, das ist so wie, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie man jetzt zu denen sagen muss, ich habe noch nie ein Haus gebaut, hab's da nicht vor, aber die Leute, die im Estrich gießen, weißt schon, die gießen frisch den Estrich, gehen nochmal drüber, dass er schön glatt ist und du läufst dann einfach erstmal wieder schön rein. Ja, oder du hast so einen Schreiner, der gerade fertig ist mit seinem Holztisch für 6.000 Euro, du nimmst die Axt, die Kettensäge und fräst da erstmal rein. Ja, das sind so Sachen, das machen die und so fühlt sich das für uns an. Ja, das ist meine Arbeit, das ist meine Arbeitsutensilien und ich bekomme sie nicht. Das nervt. Ja, und ich will da jetzt gar nicht so auf meine Klinik schimpfen, weil das wissen die schon, dass ich dazu stehe und dass ich da total ärgerlich deswegen jedes Mal bin. Aber es ist halt so. Ich meine, die haben A plus ihre Vorgaben, die machen A plus ihren Job, aber das ist einfach ein System, was scheiße ist. Ist einfach scheiße.
Ja, das ist absolut verständlich. Es behindert dich ja in deinem Job oder deinen Job gut zu machen. Max, wir kommen zur vorletzten Frage. Hast du Tipps für Menschen, die deinen Beruf ausüben oder ausüben möchten?
Also was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, natürlich haben die Medien immer so einen Funken Wahrheit dran. Und natürlich stimmt, wenn du einen Kollegen hast im Umkreis, der sagt, Alter, das ist voll scheiße und ich bin so ausgelaugt und ich muss jeden Tag Überstunden machen und sowas. Ja, das ist schon so, das ist schon richtig. Aber dadurch lässt man sich immer so schnell entmutigen, habe ich das Gefühl. Es geht nicht darum, klar, gehört das zu dem Job mit dazu. Und klar, zerrt es A an meinen Kräften, wenn ich aus der Nachtschicht komme, einen Tag frei habe, halt meinen zwangsfrei und dann wieder in den Frühdienst muss. Ja, oder ich springe schon wieder ein, wobei ich ja Nein sagen kann, aber aktuell ist es zum Beispiel so, das kann ich vielleicht kurz sagen, wir sind bei uns eigentlich 12 Mann, aktuell sind wir 10, einer ist jetzt länger krank. Das heißt, wir sind jetzt aktuell zu 9 und müssen halt die Arbeit für 3 Stellen noch machen. Ja, wir haben gerade Personalmangel. Ja, ich arbeite öfters. ja, manchmal kann es vielleicht anstrengend sein, aber darum geht's nicht. Die meiste Kraft, die ich wieder draus schöpfe, und das ist wirklich das Wichtige, was man sich bewusst sein muss, diese ehrliche Transparenz. Also es ist wirklich, du generierst einen Mehrwert und du generierst einen immensen Mehrwert. Und auf einer emotionalen Ebene gibt's einfach nichts Größeres, als einen Mehrwert zu generieren. Ja, und das kann, glaube ich, jedes Elternteil kann das eigentlich nachvollziehen, so ein Stück weit. Wenn du einen Mehrwert generierst, machst du ja, wenn du Kinder hast zum Beispiel. Nicht nur bei Kindern, ist natürlich auch bei Freunden, Verwandten, Familie, wie auch immer, ne? Aber dann kann man sich das immer so ein Stück weit wenigstens so ins Bewusstsein holen. Und ich glaube, wenn du wirklich in der Welt was bewegen willst, ja, nur für dich zumindest, ja, dann ist der Job genau das Richtige. Ja, und Rahmenbedingungen, äußere Rahmenbedingungen, wie wir es jetzt schon genannt haben, hat, glaube ich, auch jeder Job so ein Stück weit und jeder könnte schimpfen. Ja, und manchmal habe ich auch die Schnauze voll und denke mir so, scheiße, warum springst du jetzt vielleicht schon wieder ein? Auf der anderen Seite ist es vielleicht so, dass du ganz genau weißt, Mensch, die Kollegin will jetzt ihr Geburtstag feiern oder ihre Tochter hat Geburtstag oder keine Ahnung was. Scheiße, dann arbeite ich halt, wenn es geht, anstatt dass ich irgendwie ihr den Tag versauen muss. Dafür sind wir ein Team, dafür mag ich die Menschen, dafür helfen wir eben untereinander, und ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Das, wo man sagt, wenn man jetzt einfach nur von sich aus sagt, und das höre ich auch ganz, ganz oft, ja, ich mache den Beruf, weil ich Menschen helfen will, ich kann es nicht mehr hören. Die Aussage finde ich zum Kotzen. Scheiße, wir helfen doch jedem Menschen, jeder will irgendwie Hilfe oder sonst irgendwas, aber Hilfe ist so schwammig. Die Leute wissen doch überhaupt nicht, was es bedeutet, zu helfen, so ein Stück weit. Und helfen ist so ein oberflächlicher Begriff. Bitte geht nicht mit der Intention ins Krankenhaus, um zu sagen, oh, ich will helfen, du wirst bitterlich enttäuscht. Sondern du willst diese radikale Ehrlichkeit, zumindest jetzt in der Psychosomatik. Ich muss jetzt nochmal betonen, ich rede nur von Psychiatrie und von Psychosomatik, von Therapiestationen. Ich rede jetzt nicht vom ganz normalen Krankenhaus, weil ich da einfach keine Erfahrung habe. Da kann ich einfach nicht sagen, ob das schön ist oder nicht. Ich habe halt in den 40 Wochen für mich gelernt, Krankenhaus immer nur Verbände machen, Infusionen anstecken, Blut entnehmen, Leuten beim Rüber und Nupper laufen helfen. Das fetzt mir nicht. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Ja, das würde ich einfach nur stupide als helfen abwerfen. Deswegen war das für mich halt einfach klar, und die Geschichte muss ich vielleicht noch erzählen, es war eigentlich gar nicht klar, sondern es war noch mega glücklich. Ich habe am 2. Ausbildungstag erfahren, dass ich in der Psychiatrie gelandet bin, und da ist mir erstmal die Decke über den Kopf gefallen, und ich habe dann so gesagt, Leute, bin ich jetzt ernsthaft in der Psychiatrie? Die ganze Klasse musste lachen. Ich war nach dem FSJ bei der Bundeswehr und wusste dann, okay, ich wäre Gesundheits- und Krankenpfleger. Irgendwie braucht man einen Beruf, dass man irgendwas in der Hand hat. Und dann dachte ich mir, gut, Gesundheits- und Krankenpfleger sollst du machen. Wir haben dann aber damals die Leute bei der Bundeswehr davon abgeraten, das über den Bund zu machen, weil du einfach ein viel größeres Spektrum siehst, wenn du halt nach außen gehst sozusagen. Also habe ich dann, ich habe, glaube ich, 40 oder 50 Bewerbungen geschrieben. Ich habe so gefühlt an jedes Krankenhaus geschrieben, was wir in Deutschland haben, und habe einfach einen Überblick verloren. Und ich hatte damals tatsächlich, naiv wie ich war, nicht auf dem Schirm, dass ich theoretisch mal in der Psychiatrie oder irgendwo anders eine Ausbildung machen könnte, sondern ich dachte einfach, als Krankenpfleger gehst du halt ins Krankenhaus und machst halt Verbände, Infusionen und das ganze Zeug, weil wir aber nie irgendwie einen Fall hatten oder ich bin noch nie mit dem Thema in Berührung gekommen. Und jetzt erfährst du tatsächlich am 2. Tag ohne Plan, dass du in der Psychiatrie gelandet bist. Und da kamen mir danach erstmal so abstruse Gedanken, was man so aus Film kennt, Alter, die rennt da nur mit Zwangsjacke rum, du wirst da irgendwie dein Leben nicht froh. Das war auch ganz, ganz wild. Aber auf der anderen Seite, also Toni, ohne Scheiß, ne? Aber auf der anderen Seite war es das Beste, was mir passieren konnte, weil es genau das ist. Also manchmal, jeder Mensch ist gläubig, ich bin jetzt nicht so christlich oder katholisch gläubig. Ich glaube ans Schicksal und ich glaube, es war einfach vorbestimmt, dass ich dort sein habe müssen. Und deswegen war es für mich ganz, ganz glücklich, dass ich da gelandet bin, weil das hat mir definitiv deutlich mehr gebockt, als wenn ich den ganzen Tag da halt normale Pflege hätte machen müssen. Das ist einfach nichts für mich und deswegen bin ich auch ganz dankbar. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, fällt mir gerade ein wegen Gesundheitssystem. Man müsste eigentlich unsere Berufe als zweierlei Paar Stiefel sehen. Wir haben ja jetzt, und das, was ja jetzt rausgekommen ist, ist, dass Pflege verallgemeinert wurde. Es gibt ja jetzt im Prinzip eine einheitliche Ausbildung. Das heißt, es wird ja nicht differenziert zwischen Psychosomatik, Psychiatrie, Pflege, Altenpflege und so weiter. Das hat einen riesen Vorteil, es hat aber einen riesen Nachteil. Weil das, was ich mache, ich bin eigentlich mehr Therapeut. Ja, ich bin mehr Psychologe, als dass ich irgendwas mit der Pflege noch bin. Ich wüsste jetzt vielleicht noch, wie ich eine Infusion richte, dass ich die entlüften muss. Ich könnte sie nicht mal mehr legen. Ja, Verbände, klar, das kannst du schon machen. Ob ich das jetzt aber dann richtig desinfizierend mache, keine Ahnung. Ja, und eigentlich sind das wirklich zwei unterschiedliche Berufe und ich finde, dass wir da theoretisch ein bisschen uns besser qualifizieren könnten, indem wir es eben nicht pauschalisieren, sondern indem wir es tatsächlich mehr differenziert hätten. Das ist aber nur meine persönliche Meinung.
Okay. Max, du weißt es besser als alle anderen da draußen. Wir haben jetzt am Ende des Podcasts haben wir immer noch eine Standardfrage. Du weißt genau, was jetzt kommt. Max, wenn du einen Wunsch frei hättest, ganz egal welcher, ganz egal in welchem Bereich, welcher Wunsch wäre das?
Also wenn ich jetzt persönlich antworte, würde ich sagen, ich möchte am Meer sterben. Und das müsste ich vielleicht ein bisschen erklären. Also ich habe irgendwie, das Meer ist für mich irgendwie was Magisches. Und irgendwie fühle ich mich da zu Hause. Ich bin so von meiner Geschichte her, eigentlich fühle ich mich relativ heimatlos. Ich fühle mich nirgendwie so richtig verbunden. Ich bin halt mal da oder mal da, das ist vollkommen okay. Aber irgendwie gibt das Meer mir so ein Stück weit ein Zuhause. Es klingt ganz komisch irgendwie, aber irgendwie fühle ich mich da halt hingezogen. Vielleicht war ich mal vor meinem jetzigen Leben mal
Fischer.
Ein Fisch. Oder ein Fischer, keine Ahnung. auf alle Fälle wäre es traumhaft schön, wenn ich so meine Lebensabende irgendwann mal in der Nähe vom Meer, ob das eine Blockhütte ist, ob das ein Holz, also keine Ahnung, ist mir scheißegal, irgendwie am Meer sterben, wenn ich da wirklich kurz vorm Ende mit dem Blick zum Meer meine Augen schließen könnte, ich glaube, das wäre meine Erfüllung. Auf der anderen Seite, was ich mir für unsere ganze Gesellschaft und für uns alle wünschen würde, wenn ich vielleicht doch zwei Wünsche äußern dürfte.
Nein.
Dass wir... Ich mach's trotzdem. Weil das ist mir vielleicht noch was, wenn es jetzt schon meine Folge ist, dass ich vielleicht noch so als Abschluss so einen kleinen Mehrwert geben kann. Stellt euch bitte Fragen und hört nie auf, euch Fragen zu stellen. Auch das will ich so ein bisschen erklären. Es ist wirklich wichtig, wenn man aufhört, sich Fragen zu stellen, kommt eben so eine Selbstverständlichkeit ins Spiel. Und wenn es alles selbstverständlich ist, kommst du in eine Lebensphase, wo du nicht sein möchtest. Und auch da als Beispiel, wenn du jetzt meinetwegen in einer Beziehung bist, und wenn du als selbstverständlich nimmst, ja, dass dich deine Frau liebt, dass du den Müll immer rausbringst und das richtig machst, dass du ihr jeden Morgen einen Pfefferminztee machst oder sonst irgendwas. Und aber nicht einfach mal die Frage stellst, du, magst du eigentlich Pfefferminztee noch oder soll ich dir mal einen anderen Tee machen? Oder einfach mal hinterfragst du, ist es eigentlich okay, dass wir das machen oder dass ich das die ganze Zeit mache oder dass ich vielleicht manchmal so egoistisch bin oder irgendwas. Wenn man aufhört, sich solche Fragen zu stellen, kann das halt ganz übel ausgehen. Und das bedeutet, und das sage ich auch oftmals zu meinen Patienten in der Klinik, wenn man Fragen stellt, bleibt man im Spiel und wenn man aufhört, Fragen zu stellen, hat man das Spiel verloren. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, stellt euch Fragen, stellt euch persönliche Fragen, reflektiert euch mit den Fragen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also das ist mir wirklich ein Riesenbedürfnis, das so zur Menschheit rauszuposaunen. Stellt euch Fragen, dann bleibt ihr im Spiel.
Schönes Schlusswort. So, dann würde ich sagen, wir sind durch. Ich danke dir, Max, für das tolle Interview. Ich denke, das war für viele, für mich und auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen sehr aufschlussreich. Gab sehr interessante Einblicke und auch, ja, öffnende Augen, gerade im Bereich Gesundheitssystem. Ja, danke dafür. Und
ja, sehr gern. Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, das wollten wir nämlich schon immer, das wollten wir schon oftmals sagen, wir vergessen es aber auch immer wieder. Wir posten ja immer auf Instagram zum Beispiel, dass die Folge online ist. Ja, und auch wenn ihr den Podcast jetzt hört und vielleicht kein Instagram habt, falls ihr Fragen zu unseren Podcasts habt, schreibt es uns doch einfach in die Kommentare von Instagram oder schreibt uns über unsere Webseite unter dem Kontaktformular, weil dann können wir euch die Fragen auch wieder beantworten.
Genau, weil wir haben nämlich geplant, auch mal zu solchen Folgen wie die jetzt zum Beispiel Nachgespräche zu machen, um nochmal näher auf Sachen einzugehen oder Fragen von euch zu beantworten. Und da wäre es natürlich sehr wichtig, wenn ihr uns da Fragen zukommen lasst, die euch eben interessieren, die wir jetzt eben nicht beantwortet haben.
Also in diesem Sinne, stellt uns Fragen. Na, bis zum nächsten Mal. Ade.
Ciao. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website solarchi.info vorbei, um weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du uns auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren. Wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendetwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns.